Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kopf, Herz, Erfolg, dein Podcast für eine erfüllte Karriere. Mein Name ist Janike und du hörst es schon, ich bin ein bisschen erkältet, macht aber gar nichts, denn zum Zeitpunkt des Interviews, das du gleich hören wirst, war ich topfit und konnte ganz entspannt mit Susanne Jess über Bedürfnisse und Lebensmotive und ihre Bedeutung und Wirkung auf unsere Selbststeuerung sprechen. Heute geht es eben um dieses Thema, das ein sehr, sehr wichtiges Thema ist, denn die Berücksichtigung der eigenen Bedürfnisse und Motive ist sehr, sehr entscheidend für unsere Lebenszufriedenheit. Nicht nur Lebenszufriedenheit, sondern auch unsere berufliche Zufriedenheit. Wenn wir Bedürfnisse nicht befriedigen, dann führen sie zu Mangelerscheinungen, die bei uns als Mensch den Wunsch auslösen, diesen Mangel zu beheben. Wir können da unterscheiden in psychologische Bedürfnisse, die dem Leben einen Sinn geben, und physiologische Bedürfnisse, die wir befriedigen müssen, um leben zu können, wie zum Beispiel zu schlafen und zu essen. Runtergebrochen kann man sagen, dass wenn wir ein Bedürfnis nicht befriedigen, es zu unangenehmen Emotionen führt, also die wir als unangenehm empfinden, und dass wir positive Emotionen erleben, wenn wir ein Bedürfnis erfüllen. Das heißt, wenn wir uns um unsere Zufriedenheit, um unsere Erfüllung kümmern, geht es unmittelbar auch um die Befriedigung unserer Bedürfnisse. Motive hingegen sind Antriebe, die beschreiben, warum ich etwas tue. Also mein Warum, meine Werte. Sie sind tiefergehend und bewegen mich zum Handeln. Mein heutiger Gast ist Susanne Jess. Wir tauchen beide tiefer in das Thema ein und ich stelle dir am Ende auch das Modell und den Persönlichkeitstest vor, den wir gemeinsam ausprobiert haben. Jetzt wünsche ich dir viel Freude beim Hören. Heute geht es um Bedürfnisse und Lebensmotive und wie sie unser Denken, Fühlen und Handeln beeinflussen. Und ich freue mich total, dass ich eine Expertin heute dazu an meiner Seite habe. Susanne, super schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, bei dir zu sein und ja, mit dir ins Gespräch zu kommen über die Themen, die dich interessieren und die mich schon seit 15 Jahren begleiten.
Dann starten wir auch sehr, sehr gern nochmal ganz an der Basis. Und zwar würde ich gerne mit dir besprechen, was eigentlich ein Bedürfnis ist und was ein Lebensmotiv ist und wie sich die beiden vielleicht auch voneinander unterscheiden. Was würdest du sagen? Was ist ein Bedürfnis?
Also ein Bedürfnis ist sozusagen die Basis. Das ist das Erste, was unsere Handlung bewegt. Das ist uns in der Regel nicht bewusst, das Bedürfnis. Ja, das ist so eine vage Vermutung von Punkt, Punkt, Punkt. Das ist etwas, wo ich sage, okay, ne, wenn Klienten zu mir kommen und sagen, okay, sie wollen sich neu beruflich aufstellen und dann sagen sie, ja, ich möchte gerne was mit Menschen machen. Menschen sind mir sehr wichtig. Ja, das ist ein vages Bedürfnis und das ist meistens im Unterbewusstsein oder vielleicht sogar im Vorbewusstsein. Da können wir nochmal unterscheiden zwischen psychologischen Bedürfnissen. Das sind die, die meinem Leben Sinn geben, ja, die wollen befriedigt werden, und dann natürlich den physischen Bedürfnissen. Das ist dann natürlich, die müssen gelebt werden, wie Essen, Trinken, Schlafen.
Da gibt es ja auch diese Bedürfnispyramide nach Maslow, der ja sagt, ganz am Anfang gibt es die Grundbedürfnisse. Ich glaube, das sind die, die du jetzt als physiologische Bedürfnisse beschreibst. Man kann sich dann da irgendwie immer höher steigern und am Schluss landet man bei der Selbstverwirklichung. Da ist ja auch die Frage, also teilst du diese Einschätzung von Bedürfnissen, dass die aufeinander aufbauen und dass wir quasi die vorherigen befriedigt haben müssen, um dann auf die nächste Ebene zu gehen?
Ja, also das ist ein schönes Modell, finde ich, um ganz an der Basis anzufangen, dass wir überhaupt so Bedürfnisse, Motive haben. Das ist natürlich nicht mehr State of the Art, wie wir von der wissenschaftlichen Seite auch darauf gucken, weil letztendlich hat jeder so seine individuelle Bedürfnispyramide. Also wir können jetzt auch in unserem westlichen Kulturkreis davon ausgehen, dass wir alle genügend zu essen haben, um dann halt zu sagen, okay, und das, was mich dann sozusagen zufrieden macht, das ist halt sehr, sehr individuell. Ja, das kann damit sein, ne? Also mit dem Essen, dass das mir ein wichtiges Bedürfnis ist, mich über die physische Ernährung damit zu beschäftigen, aber das muss es nicht. Und auch Selbstverwirklichung ist ja immer die Frage, was bedeutet das dann für mich? Also ja, ein gutes Grundmodell von der Idee her, nicht mehr State of the Art, weil universell gedacht, ja, in den 50ern. Und heute wissen wir mehr, dass es natürlich individuell sich darstellt, was mich zufrieden macht und was meine Bedürfnisse sind, / meine Motive.
Wie unterscheiden sich jetzt die Motive von den Bedürfnissen?
Genau, die Motive sind, die mich dann bewegen, die sind mir auch bewusst, ne? Motive sind mir bewusst, die mich bewegen, etwas zu tun. Kommt ja auch, Motiv ist vom lateinischen movere abgeleitet. Das ist ja die Bewegung, der Antrieb. Mein Warum, warum ich etwas mache. Also wenn wir nochmal auf das Beispiel zurückgehen, ne? Wir haben jemanden, der kommt mit so einer vagen Vermutung, ich würde gerne was mit Menschen machen. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass es mir wichtig ist. Können wir über die Motive nochmal differenzierter schauen? Ja, was dann genau? Was ist denn dein Warum? Warum willst du was mit Menschen machen? Willst du Menschen beeinflussen? Willst du Menschen mit Menschen halt einfach nur in Anführungsstrichen zusammen sein, weil das dich zufrieden macht? Oder brauchst du Menschen, damit sie dir eine positive Rückmeldung geben, oder, ja. Also das ein Stück weit differenzierter zu betrachten, das ist halt der Unterschied auch zu den Bedürfnissen. Und es ist mir halt bewusst, deswegen sind das ja auch meine intrinsischen Motive.
Kann ich die beeinflussen oder ist das irgendwie in mir angelegt? Also kann ich dann, wenn ich sage, ich will mit Menschen arbeiten, entscheiden, ob ich sie beeinflussen will, ob ich mit ihnen Zeit verbringen will oder Anerkennung vielleicht auch zurück möchte von ihnen, kann ich das beeinflussen oder wo kommt das her?
Also das ist immer ein Mix aus Genetik und aus Sozialisierung, sagt auch der Gerhard Roth, ein Professor, der sich eben sehr stark mit Genetik beschäftigt und was macht uns als Menschen auch aus. Na, da sagt also, dass wir zwischen 20% und 50% genetisch determiniert sind. Also kannst du mal sagen, das ist ein Mix aus, ja, und dann auf die Frage einzugehen, kann ich das verändern? Ja, also diesen Mix, den darf ich akzeptieren, ja, ne? Also ich sage mal so, das ist mein Inner Circle, das ist das, wenn ich die Taschenlampe nach innen halte, was mich ausmacht, meine Ecken und Kanten, ja, die halt zu lernen, ne, im Sinne von Selbstempathie, die zu akzeptieren. Und vor dem Hintergrund mein Lebens- und Arbeitsumfeld zu designen. Das ist ja der Auftrag, den wir haben. Und dann sind wir sozusagen auch ja stimmig, kongruent mit innen und außen.
Okay, das heißt, ich fasse nochmal zusammen. Ich habe ein Bedürfnis, das ist mir noch unbewusst oder im Vorbewusstsein. Daraus wird ein Motiv, wenn ich genauer hinschaue, es verstehe. Dann sind die Motive erstmal so angelegt, dass sie genetisch sind und auch durch Sozialisierung entstehen und ich darf sie akzeptieren und habe eigentlich gar nicht mehr so viel Einfluss darauf, sondern eher nur, wie ich sie befriedige und berücksichtige in meiner Lebensgestaltung.
Richtig, ja. Also das, was ich nochmal ganz klar, das zu differenzieren, das darf ich akzeptieren, mein Inner Circle, ne, mein Motivcocktail und dann, was ich verändern kann, ist mein Verhalten. Ja, wie gehe ich damit um? Ja, wie gestalte ich mir halt einfach auch mein Lebens- und Arbeitsumfeld? Ja, das ist aber eine Entwicklung von innen nach außen.
Und wie wirkt sich das auf unsere Zufriedenheit aus, auf unser Leben aus, wenn wir unsere Motive berücksichtigen, unsere Bedürfnisse berücksichtigen oder auch nicht? Was hat das für einen Einfluss?
Ja, dass ich dann sozusagen das lebe, was mich ausmacht und mir nicht das Leben, das andere gegebenenfalls für mich parat haben, aus gut gemeinten Ratschlägen sage, ne, dann halt einfach auch das akzeptiere, dass das Menschen gut mit mir meinen, aber dass das nicht zu mir gehört. Also sich in Lebens- und Arbeitsumfelder rein zu manövrieren, die mir nicht gut tun, das stellt natürlich keine Zufriedenheit her. Und ist eher potenziell ein Stressor für mich. Ja, alles das, was ich nicht leben kann, was mich von innen heraus ausmacht, ist ja für mich ein potenzieller Stressor. Also ressourcenschonend mit den eigenen Motiven sozusagen umzugehen, um dann eine langfristige Zufriedenheit zu erwirken. Das ist das, was dann im Ergebnis passieren kann, wenn ich halt nochmal mich mit meinen inneren Motiven auseinandersetze.
Gibt es noch andere Faktoren, die wichtig sind? Also viele sagen ja auch, man müsste seine Stärken ausleben können, man muss seine Werte leben. Sind das wichtige weitere Faktoren oder sind es eigentlich auch übersetzt Bedürfnisse oder Motive? Also kann man die wiederfinden, so meine ich das, in den Bedürfnissen und Motiven?
Ja, also die kann man ein Stück weit wiederfinden. Werte sind ja auch eher auch mal veränderbar. Die haben auch viel mit meinem Kontext zu tun und natürlich auch mit Wissen. Na, nehmen wir jetzt mal, wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn jetzt für mich ein Wert ist, ich schätze auch alle Lebewesen, deswegen werde ich zum Vegetarier oder Veganer, dann ist das sozusagen ein Wissenswert. Mir ist es bewusst. Ich entscheide mich bewusst für so einen Wert und das eben auch in meinem Leben zu integrieren. Ja, ich finde Werte total wichtig, die auch nochmal rauszufiltern. Und oftmals geben unsere Motive da einen Hinweis. Wenn ich jetzt zum Beispiel in Freiheit leben möchte, dann können wir schon auf der Motivebene, gibt es schon Hinweise, warum ist es mir dann wichtig, Freiheit zu leben? Was ist denn das, mein persönliches Bedürfnis beziehungsweise meine persönliche Bedürfnisbefriedigung, die ich dann damit mit diesem Wert bekomme. Und klar, und Stärken, ja, also das sind ja Kompetenzen, die messen wir nicht. Also wenn wir jetzt nochmal auf das Modell zu sprechen kommen, mit dem ich auch arbeite, Fähigkeiten und Fertigkeiten aus der Stärkensicht sind ja ganz oft auch erlernte Dinge. Ich habe halt ein vertieftes Psychologiewissen, wenn es jetzt mal mich betrifft. Das habe ich mir ja erlernt. Ja, das habe ich erfahren. Das kommt aus einem Motiv, und jetzt sind wir mal bei so einem Motiven, aus meinem hohen Neugiermotiv. Ich will es halt verstehen. Das ist mein Antrieb. Das ist mein Warum. Und das ist meine Fähigkeit, meine Fertigkeit, die ich mir im Laufe meines Lebens angeeignet habe, ist halt das vertiefte Verständnis rund um Psychologie.
Ich habe ja mal einen TED-Talk gehalten. Und da habe ich über meine Reise gesprochen, 30 Jobs in einem Jahr auszuprobieren und was ich dabei gelernt habe und wie ich dabei sozusagen mich selbst gefunden habe oder die Verbindung auch zu mir selbst gefunden habe. Und hinterher hieß es von einer Zuschauerin, ich hätte ein Luxusproblem gehabt. Und ich habe gedacht, ist das wahr oder nicht? Weil wenn wir jetzt mal Bezug nehmen auf die Maslow'sche Bedürfnispyramide, dann ist ja auch Selbstverwirklichung wirklich ganz oben. Ne? Dann dazu müssten erst alle Bedürfnisse, die davor kommen, befriedigt sein worden. Und ich habe mich gefragt, ist das so? Und eigentlich komme ich dazu, aus meiner Sicht ist es kein Luxusproblem. Natürlich habe ich sozusagen die Lage gehabt und die war vielleicht luxuriös, mich damit beschäftigen zu können. Aber andererseits war das für mich halt so essentiell und so wichtig, mich zu erkennen und mein Leben danach auszurichten, dass ich mir denke, das ist eigentlich eher die Grundlage für mich geworden, ein gutes Leben zu führen, als ja andersherum das zu sehen. Was denkst du dazu?
Ja, spannend, ne? Das ist, du hast ja letztendlich die Selbstverantwortung für dein Leben und für deine Zufriedenheit übernommen. Ja, indem du halt dich auf die Reise begeben hast. Also letztendlich auf die Reise zu dir selbst, ja. Was ist dir halt wichtig? Was willst du dir auch erlauben? Ja, auch an Neuorientierung und an Erfahrungen, die du mit in die zukünftige berufliche Ausrichtung mit reinnehmen möchtest. Wie das jemand von außen bewertet, wie du deinen Weg gegangen bist, das hat natürlich auch viel mit der Person selber zu tun.
Kannst du das pauschaler beantworten? Weil dieses Thema begegnet mir immer wieder. Ist Selbstverwirklichung aus deiner Sicht ein Luxusproblem? Ist das etwas, was man sich leisten können muss?
Nein, nein. Meine Philosophie ist, jeder kann vor dem Hintergrund seines Lebens die Selbstverantwortung übernehmen und den Weg gestalten. Das ist ja keine Frage des Geldes, sondern das ist eine Frage dessen, wie organisiere ich das? Wie schraube ich auch vielleicht ein Stück weit die vorherige Lebenssituation zurück, ja, um mir halt die Freiheit zu erlauben, nochmal Schüler meines Lebens zu werden? Ja, das ist ja eine ganz andere Denkweise. Und oftmals kommen solche Projektionen ja von außen auch auf einen zu, weil ich es mir selber nicht erlaube, als derjenige, der sagt, okay, da hast du aber ein echtes Luxusproblem. Vielleicht würde ich es auch gerne machen und traue mich nicht. Vielleicht brauche ich irgendwie jemand, der mir eine Brücke baut, um mir das halt selbst zu erlauben.
Ja, erstmal danke noch für die Einordnung. Mir ging das damals auch so, dass ich dachte, man muss es sich im Prinzip ja nur erlauben, weil ich habe es mir erlaubt und ich habe für mich empfunden, dass es halt super wichtig war, das zu tun. Es hat mein Leben grundsätzlich verändert und ich bin dankbar auch, dass ich das so machen konnte, wie ich es machen konnte. Aber letztendlich, ja, es ist eine Entscheidung.
Naja, das ist eine Entscheidung für dich und für dein bis zu dem Zeitpunkt empfundenes Unwohlsein. Na, sonst hättest du dich ja nicht auf den Weg begeben, Dinge auszuprobieren, um halt mehr Befriedigung zu erlangen oder Zufriedenheit zu erlangen. Das war ja ein Jahr des Austestens. Was ist es denn jetzt? Was macht das mit mir? Wie fühlt sich etwas an? Und das sind ja extreme, ja, Freiheitsgrade, die du dir erlaubt hast. Und das war ja auch nicht immer Sonnenschein. Ja, und das ist ja auch immer mit einer Entscheidung, werden Teile meiner Motive sagen, yippie, oder na, meines inneren Teams sagen, super, da freue ich mich richtig drauf. Und es gibt auch einige, die ne, Motive, die sagen, oder auch innere Stimmen, die dann halt einfach sagen, so, wow, was machst du da mit uns? Ja, und das ist eine spannende Reise.
Kommen wir eigentlich aus meiner Sicht zu einem Punkt, den ich eigentlich später erst mit dir ansprechen wollte, nämlich wie bewerten wir unsere Bedürfnisse und Motive? Weil wenn ich sage, es ist ein Luxusproblem, unterstelle ich ja, dass ich schon dankbar sein müsste für all das andere, was ich schon habe. Aber wenn es mich nicht befriedigt und es mir keine Zufriedenheit gibt, dann ist es vielleicht nicht die richtige Bedürfnisbefriedigung, sondern befriedige ich vielleicht Bedürfnisse von anderen. Und gesellschaftlich bewertet wird dann, du musst aber dankbar dafür sein. Und es gibt ja auch ein Modell, mit dem du arbeitest, das sind die 16 Lebensmotive nach Reis. Das habe ich auch mit dir auch durchgemacht, also den zugehörigen Test zumindest, der auch ja weiterentwickelt wurde. Und da kamen Bedürfnisse raus und Lebensmotive für mich raus, die ich erstmal ganz negativ bewertet habe. Und das fand ich irgendwie auch so spannend, dass mir dann ein Test zurückgespiegelt hat, dass ich Lebensmotive hätte, die ich eigentlich ganz schrecklich finde. Also ich kann ja mal ein Beispiel machen. Einfluss. Und Status auch. Einfluss und Status waren die beiden Faktoren, wo ich gedacht habe, nee, auf keinen Fall. Der Test ist falsch. Das kann gar nicht so sein, weil ich halt eine ganz, ganz starke Bewertung vorgenommen habe von dem, was mich ausmacht, was mich auch antreibt. Ne? Und als Beispiel war für Status zum Beispiel, glaube ich, so ein Louis Vuitton-Täschchen oder keine Ahnung, irgendwie ein Tuch oder so, wo ich dachte so, das bin ich doch überhaupt gar nicht. Ne? Im Gegenteil. Und wir sind ja auch dann im Gespräch drauf gekommen, dass es so falsch doch gar nicht ist, weil es geht mir vielleicht nicht um die Louis Vuitton-Tasche, dafür aber darum, einen Expertenstatus zu haben oder als Expertin wahrgenommen zu werden für das, was ich kann. Also vielleicht auch für mein Wissen und meine Erfahrung. Und da muss ich sagen, klar, das ist mir wichtig. Das ist mir sehr wichtig sogar. Oder beim Thema Einflussnahme. Also es geht mir nicht darum, andere zu manipulieren, sondern darin zu bestärken, diesen Weg, der für mich gut war, auch zu gehen, wenn sie ihn als passend empfinden. Und klar möchte ich da drauf hinwirken. Klar möchte ich da drauf Einfluss nehmen, wenn ich das kann. Und wenn derjenige da dazu auch offen ist. Und von daher finde ich dieses Thema, wie bewerte ich die Bedürfnisse und Motive, die ich habe, auch total spannend. Wie erlebst du das?
Naja, das ist ja ein spannender Weg, ne? Auch nochmal die eigenen Bedürfnisse, ja, nochmal grundlegend zu hinterfragen. Also wie nah bin ich auch an tatsächlich mit mir und mit meinen Bedürfnissen / Motiven auch in Kontakt? Ja, und wie sehr akzeptiere ich die auch? Ja, oftmals entwickeln wir auch ein Bild, wie wir sein wollen und wirken wollen. Und tatsächlich hat das gar nicht so viel mit uns zu tun. Dann ist es halt, ne, wie du auch gesagt hast, gesellschaftlich akzeptiert, wie man zu sein hat. Und dann folgen wir ein Stück des Weges, unseres Lebensweges, diesem Bild. Und wir merken aber wieder irgendwann, das passt nicht so richtig zu mir. Und dann begeben wir uns ja auf die Reise. Und dazu gehört, das ist ein langer Weg, ja, auch die Selbstakzeptanz eben zu integrieren und da auch wieder Selbstempathie zu empfinden und vor dem Hintergrund halt dann anzufangen, wie richte ich mich jetzt aus, beruflich und aber auch von dem Lebensumfeld. Das ist auch kein Spaziergang. Wenn das so ist, ne, also wenn ich gerne in deinem Fall jetzt Einflussnahme nehmen möchte, dann kann ich ja gucken auf der Verhaltensebene, wie will ich das dann auch leben?
Genau, das war jetzt ein Motiv, das nicht super hoch ausgeprägt war bei mir, aber schon eher im oberen Bereich. Und ein anderes Motiv war ja auch die Freiheit und die Autonomie. Das ist ja so am stärksten bei mir ausgeprägt. Und das spielt natürlich, oder das wirkt sich vielleicht auch entgegen. Also vielleicht ist es sogar auch gegensätzlich, weil ich natürlich, wenn mir Freiheit so wichtig ist, wenig Einfluss auch nehmen darf auf jemand anderes, wenn ich dem natürlich genauso begegnen möchte, wie ich das für mich wünsche. Zum Beispiel bei meinem Sohn ist es so, dass ich versuche, total wenig da reinzureden, was er macht, dass ich versuche, ihm total viele Freiheiten zu geben. Und na klar möchte ich irgendwie so Weichen stellen, dass er ein glückliches, zufriedenes Leben führen kann. Vielleicht ist das die Einflussnahme dann, aber ganz oben steht, ihm das so zu ermöglichen, dass er frei sein kann, dass er selber denken kann, dass er selbst Entscheidungen treffen kann. Und er hat schon mit unter einem Jahr entschieden, was er ist, weil er konnte mir das sagen, er konnte sich ausdrücken, wo ich dann viele fragende Gesichter oft gesehen habe in meinem Umfeld. Aber mir ist es halt wichtig. Also es gibt auch Bedürfnisse und Motive, die sich vielleicht im Weg stehen, oder?
Ja, also klar, ne, von der Zielsetzung, ne, also so ein typischer Konflikt ist, zum Beispiel ein Motiv heißt ja soziale Anerkennung, also wie wichtig ist es mir, Bestätigung und Anerkennung von außen zu bekommen. Und gleichzeitig habe ich vielleicht Einfluss hoch, ja, das ist auch so ein typischer Konflikt. Ich will halt Menschen und Prozesse gestalten und Einfluss nehmen. Ja, und dann ist ja mal die Frage, traue ich mir das zu? Weil ich natürlich gerne das positive Feedback bekommen möchte. Ich fälle aber eine Entscheidung und dann hinterfrage ich die, habe ich das richtig entschieden? Vielleicht mögen mich die anderen hinterher nicht mehr, wenn ich mich für etwas entschieden habe. Ne? Dann fangen Menschen an, in Selbstzweifel zu gehen. Ja, alles nicht schlimm, ja, wenn ich es weiß und wenn ich es akzeptiere. Und dann auf der Verhaltensebene lerne, ganz anders damit umzugehen, emotional beweglicher zu werden, mich nicht so geißeln zu lassen, auch von meinem natürlichen Verhalten, sondern eben reflektierter daran zu gehen. Das ist ja die große Chance.
Wie wäre das in dem Beispiel dann, das du gerade gegeben hast?
Dass ich mir im Vorwege überlege, wenn ich eine Entscheidung fälle, dass ich sie sozusagen für mich geklärt fälle, ja, und mir erlaube, vielleicht vorher einen Sparring-Partner reinzunehmen. Vielleicht einmal zu ganz kurz auf die Situation zu gucken. Ich bin mir da vielleicht gerade unsicher, welche Konsequenzen die Entscheidung hat. Magst du nochmal mit drauf gucken? Das könnte zum Beispiel eine Möglichkeit sein. Klarer in einer Entscheidung zu sein, eine Erwartungshaltung zu formulieren und nicht hinterher loszugehen und zu sagen, sag mal, magst du mir nochmal sagen, war das jetzt hier irgendwie richtig? Habe ich dir irgendwie auf die Füße getreten oder? Ja, dann werde ich, also wenn wir jetzt auch im Führungskontext unterwegs sind, dann werde ich natürlich ein Stück weit, können mich die Menschen und die Mitarbeiter schwieriger auch einschätzen. Also wenn mein Bestreben ist, ein konsistenteres Verhalten im Außen auch zu zeigen, dann macht es halt Sinn, auch nochmal die Taschenlampe nach innen zu halten und immer wieder zu gucken, vor welchem Motivcocktail handle ich dann.
Du hast gerade schon zwei Motive genannt, soziale Anerkennung und Einfluss. Welche gibt es noch in dem Modell, nach dem du arbeitest?
Also das sind ja 16 an der Zahl, ne? Und wir starten halt immer mit dem, also es gibt keine Wertigkeit dabei, aber ein Motiv ist halt Neugier. Wie wichtig ist es mir, Wissen anzusammeln, Erkenntnisgewinn zu haben. Na, dann haben wir sowas wie die soziale Anerkennung. Na, wie wichtig ist es mir, Bestätigung und Anerkennung von außen zu bekommen? Dann haben wir Einfluss, hatten wir auch schon, na, die Menschen und Prozesse zu beeinflussen. Dann haben wir den Status, na, wie, das sind halt nicht alles Rolex-Uhrenträger und Porsche-Fahrer, sondern da geht es halt darum, wie wichtig ist es mir, im Außen als besonders wahrgenommen zu werden. Und dann haben wir sowas wie Besitzen, ne, Autonomie haben wir schon genannt, Sozialkontakte, Prinzipien, ja, wie wichtig ist es mir, mich an Normen und Werten, allgemeingültigen zu halten. Dann haben wir soziales Engagement, da messen wir, wie wichtig ist es mir, einen Beitrag zur besseren Welt, sozusagen zur gerechteren Verteilung in der Welt zu leisten, ohne eine direkte Gegenleistung zu erfahren. Ja, und dann haben wir noch sowas wie Struktur, planvolles Vorgehen, wie wichtig ist es mir, das zu leben, Sicherheit, auch da wieder nach Stabilität zu streben, ja, nach Vorhersehbarkeit in meinem Leben, nach Revanche, Ja, auch ein spannendes Motiv. Also wie wichtig ist es mir, subjektiv erlebtes Unrecht zu vergelten? Ja, es hört sich manchmal so ein bisschen kryptisch an. Es ist auch ein spannendes Motiv, weil es sehr viele Emotionen hervorruft. Bewegung, im wahrsten Sinne des Wortes, in Bewegung sein, also Körper spüren. Dann haben wir Essen, losgelöst von dem physischen Überleben, dass wir essen müssen. Ja, sondern was ist da mein Bedürfnis dahinter? Familie, ne, Fürsorge messen wir da, wie wichtig ist es mir, Fürsorge zu leben. Und dann haben wir noch das Motiv Sinnlichkeit, also wie wichtig ist es mir, Sexualität zu leben. Ein wichtiges Motiv einmal für meine Zufriedenheit, aber natürlich auch in Partnerschaften, wie wollen wir das leben, also das Sinnlichkeitsmotiv. Ja, das sind dann so mal die 16 Lebensmotive.
Und worauf basieren die nochmal?
Die basieren, also es gab ja mal eine Grundlagenforschung in den 90ern, wie du ja schon angesprochen hattest, von Stephen Rees, amerikanischer Professor, der eine Empirie erstellt hat und die Menschen einfach erstmal gefragt hat, was sie motiviert hat. Ja, und dann hat er in vielfacher Faktorenanalyse die Cluster herausgefunden und diese Skalen definiert. Und wir haben ja dann nochmal, also wir, sprich ID37, einen Refresh gemacht und wissenschaftlich das nochmal begleiten zu lassen von der Universität Luxemburg, sind diese Motive und die Messverfahren, die dahinter verankert sind, sind die noch up to date?
Du hast schon gesagt, dass die Motive genetisch veranlagt sein können, zum Teil auch sind, aber auch durch die Sozialisierung entstehen. Wie entstehen die Motive genau?
Genau so, aus diesem Cocktail. Das ist ja nicht trennscharf. Ja? Also selbst die Wissenschaft sagt, okay, so ein Gen-Cocktail, also wir sind ja keine Blackbox, ja, also so ein Gen-Cocktail ist eben zu 20-50% halt determiniert. Ja, und welchen Einfluss die Sozialisierung hat, das dürfen wir halt auch im Gespräch rausfiltern. Ja? Und so ein Mensch ist ja wahnsinnig komplex und er ist natürlich auch komplexer als die 16 Lebensmotive. Das ist immer nur eine Idee, einen Zugang zu sich und zu der eigenen Zufriedenheit zu gelangen. Immer als eine Idee zu verstehen. Und ich bin nicht jemand, der sagt so, okay, das ist der Weisheit letzter Schluss, sondern es ist immer eine Idee. Darüber ins Gespräch zu kommen und zu sagen, okay, was hat das jetzt, dieses Ergebnis, dieses Ankreuzverhalten, was du getätigt hast über diese selbstbeschreibenden Aussagen, was hat das mit dir zu tun? Ja, und wie lebst du das? Dass ich im Kongruent, nennt man das, ne, sozusagen mit mir bin. Ja, mit dem, was mich als Individuum ausmacht und ich mir das sozusagen die Kreation oder mein Leben designen kann. Ja, immer vor dem Hintergrund, was tut mir gut.
Wie kann ich dann meine Bedürfnisse und Lebensmotive nutzen, um mich beruflich gut auszurichten?
Das hat immer was damit zu tun, unter welchen Rahmenbedingungen ich auch gut performen kann. Nehmen wir mal das Neugiermotiv. Wenn ich die auf der Skala eben ein hoch ausgeprägtes Neugiermotiv habe, ist es ja für mich die wichtige Information, sieh zu, dass du in deinem Arbeitsumfeld immer wieder mit neuen Themen konfrontiert wirst. Also, dass ich interdisziplinär zum Beispiel Themen bewegen kann, dass ich meine Ideen reinbringen kann, dass ich Impulse setzen kann. Das ist ja die Befriedigung dieses Motives. Und wenn ich diese Informationen habe, gehe ich natürlich auch mit meinen Suchfiltern ganz anders vor, weil ich das dann für mich auch akzeptiere, dass ich darauf besonders achten darf. Während wenn es mir halt nicht so wichtig ist, ne, das Motiv niedrig ausgeprägt, heißt also, mich strengt das eher an, dauernd mich mit neuen Themen zu beschäftigen und ich will eher Dinge umsetzen. Ich eigne mir so viel Wissen an, um zu. Auch eine wichtige Information. Bitte konfrontiere mich nicht permanent mit neuen Themen. Ganz andere Qualität, die dahinter steckt. Wichtige Informationen für meine berufliche Ausrichtung und für meine Zufriedenheit.
Oder bitte konfrontiere mich ständig mit neuen Dingen.
Genau, so wie wir beide, ne? Beide Neugier hoch ausgeprägt. Da ist halt Erfahrung, Erkenntnis, das Elixier und die Befriedigung. Was ich dann nachher daraus mache, da steht auf einem anderen Blatt Papier, ist nicht unbedingt das Bedürfnis, jedenfalls aus diesem Motiv etwas umzusetzen. Wir dürfen immer sehen, dass jede Skala trennscharf ist und dann könnten wir aus den anderen Motiven vielleicht mal schauen, was wäre dann ein Beweggrund, zum Beispiel Wissen tatsächlich in etwas zu transportieren, wie jetzt ein Buch schreiben, ein Konzept erstellen und auch eine Marketingstrategie zu machen und so weiter. Das können wir dann nochmal aus den anderen Motiven ablesen, was ich dann benutzen kann an Motiven, um dann halt in die Handlung zu kommen. Weil aus dem reinen Neugiermotiv ist der Impuls nicht da, in die Handlung zu gehen.
Susanne, vielen Dank, dass du uns so einen großen Einblick gegeben hast in das Thema Bedürfnis und Lebensmotive. Gibt es noch einen abschließenden Tipp, einen abschließenden Satz, den du den Hörerinnen und Hörern mitgeben magst?
Ja, also ich bin ja bekennende oder halte immer ein Plädoyer für Mutausbrüche. Also das finde ich wichtig. Seid mutig, schaut in euch hinein, erlaubt euch anders zu sein als das, was andere vielleicht von euch erwarten und begebt euch auf die Reise zu euch selbst und lernt mehr Selbstempathie in euer Leben zu integrieren, ja. Und das ist der beste Schlüssel für eine Zufriedenheit auch im Arbeitskontext.
Vielen Dank für deinen Besuch und alles Gute für dich.
Vielen Dank, das hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Schön, dass du heute wieder dabei warst. Ich hoffe, du konntest ein paar Impulse für dich mitnehmen. Ich freue mich über dein Feedback, über deine Fragen oder Anmerkungen und auch über deine Bewertung im iTunes Store. Wenn du noch auf der Suche nach einer erfüllenden Arbeit bist, dann möchte ich dir noch meinen E-Mail-Kurs empfehlen. Der ist kostenlos, dauert 5 Tage und widmet sich der Frage, wie du wirklich arbeiten willst. Und das kann schon einen großen Unterschied machen. Ich wünsche dir alles Liebe und sage bis zum nächsten Mal, deine Janike.